Letztes Mal waren wir in Markus 10, haben die ersten 12 Verse ausgelegt. Es ging ja um die Ehescheidung. Nun, heute Abend habe ich gedacht, auch wenn wir uns nicht an dem Markus-Evangelium halten, dass es nicht schlecht wäre, uns Gedanken zu machen zu anderen Stellen in der Bibel. Wir lesen zuerst die Markus-Verse, Markus 10, und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Und wenn er nichts von Mose gehalten hätte, hätte er nicht gefragt. Dies ist ein Beweis dafür, dass Jesus von den Schriften Mose, für Schriften Mose gehalten hat und für autoritativ. Und seine Gegner, die versuchten ihn zu versuchen, sie hielten auch von Mose was. Sie haben ihn auch als Autorität akzeptiert. Das ist etwas, was die Menschen heutzutage nicht tun. Aber selbst die Gegner Jesu waren in diesem Bereich ihrer Lehre besser dran als die Leute heutzutage. Nun, sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Also er sagte, ja, Mose hat eine schlechte Situation regulieren wollen. Er wollte Richtlinien geben für eine Situation, die aber nicht die ursprüngliche Absicht Gottes war. Er nannte das also und deutete an, dass ihre Frage darauf hindeutete, dass sie ein hartes Herz hatten. Wenn man eine Gelegenheit, wenn man die Möglichkeit sucht nach Ehescheidung, dann könnte das darauf hindeuten, dass ein Mensch ein hartes Herz hat. Also das war die Situation bei diesem. Und dann sagte er, aber am Anfang der Schöpfung, also hat er wiederum Vertrauen in Mose gehabt, am Anfang der Schöpfung hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Und die Zitate, die er jetzt anwendet in Markus 10, sind aus Kapitel 1 und Kapitel 2. Die Religionslehrer würden uns weise machen wollen, das sind zwei unterschiedliche Schöpfungsberichte. Aber Jesus hat dazwischen nicht differenziert. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmal darüber, und er sprach zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Stellt euch vor, ihr würdet nur das Markus-Evangelium haben. Zu welchem Ergebnis würdet ihr kommen? Es ist nicht erlaubt. Nun, wir haben aber mehr als nur das Markus-Evangelium. Aber am Anfang, wenn man vielleicht nur ein Evangelium gehabt hat, würde man vielleicht nicht von einer Ausnahme wissen. Das sagt uns auf jeden Fall, dass es Gott sehr wichtig ist, wichtiger, dass wir die Lektionen in diesem Kapitel zu Herzen nehmen, als dass wir uns zu sehr auf die Ausnahmen konzentrieren. Ja, es gibt mindestens eine Ausnahme. Und wir werden uns dazu Gedanken machen heute Abend. Aber sollte eine Ausnahme sein und nicht die Regel. Ich möchte aber zu Beginn sagen, ich weiß, selbst in einer kleinen Gemeinde gibt es Menschen, die von der Ehescheidung betroffen sind und die aber im Glauben sind, die Kinder Gottes sind. Und ich habe mit Absicht dieses Lied heute Abend wahrhaft gerecht, in dir gerecht ausgesucht, weil ich will, dass ihr nicht denkt, hey, weil ich irgendetwas in meiner Vergangenheit habe, dass ich nicht vor Gott gerecht sein könnte. Gott liebt dich. Ich habe am Ende der Botschaft letztes Mal gesagt, nach Malachi 2, hasst Gott die Ehescheidung. Das ist etwas, was er nicht liebt, sondern er hasst sie. Aber er liebt dich. Manchmal unterscheidet man zu sehr dazwischen und sagt, Gott hasst die Sünde und er liebt die Sünder. Das stimmt, aber in der Bibel gibt es auch Stellen, wo es uns zeigt, zum Beispiel in den Psalmen kann man das lesen, dass Gott selbst die Leute, die Sünder, hasst. Er liebt sie auch gleichzeitig, Johannes 3, 16. Aber aber du, gläubiger Mensch, Gott liebt dich. Und das, was in der Vergangenheit ist, hat dein Leben nicht kaputt gemacht. Du bist ihm sehr wertvoll, du kannst ihm dienen, du bist nicht ein Bürger zweiter Klasse oder irgendwie eines unteren Ranges. Es ist kein geistliches Kast oder Kastesystem. Nein. Aber will er, dass Menschen sich scheiden lassen? Nein, das will er nicht. Nun, in Matthäus haben wir aber an zwei Stellen, Matthäus 5, 32 und ich denke Kapitel 19, Vers 9, da haben wir eine Ausnahme. Und lasst uns jetzt die Zeit nehmen. Wir schlagen Matthäus 5, 32 auf. Diese Stelle ist in der Bergpredigt. Und der Herr möchte klar machen, dass Gottes Gesetze vielleicht sogar strenger sind, als man vermuten würde. Vers 27. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und dann haben wir andere Beispiele, zum Beispiel Vers 31. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Und dann ist da alles gut. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, das Wort ist Porneia, ähnlich wie unseren Begriff Pornografie, Porneia, Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und so ähnlich ist es auch in Matthäus 19, Vers 9. Ich schlage das auf, damit wir es schon gesehen haben. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht. Und es ist wieder dieses Wort Unzucht oder Porneia. Und bedeutet sexuelle Sünde, allgemein. Manche deuten das als Ehebruch. Ehebruch gehört zu den sexuellen Sünden, aber dieser Begriff Porneia ist noch breiter als Moichao, Ehebruch begehen. Es enthält das, aber ist nicht nur das. Das heißt, dieses Wort Unzucht ist breiter, ist größer als nur Ehebruch. Und ich werde ein bisschen mit euch darüber sprechen, was das bedeuten könnte. Aber es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und die Jünger haben darauf reagiert, da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Da haben sie gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich mich binden möchte mit dieser Pflicht. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Okay, dann sagen Menschen, das Evangelium des Matthäus wurde für die Juden geschrieben, in erster Linie. Es hat als Thema Jesus Christus, der König, der Messias, also der verheißene König. Die Magier, die Weisen aus dem Morgenland kamen zu Beginn des Evangeliums und fragten, wo ist er, der geboren ist, König der Juden? Am Ende des Evangeliums wird eine Anschrift geschrieben, Jesus Christus, König der Juden. Und bist du der Judenkönig? Du sagst es und so weiter. Dann sagt man, okay, vielleicht ist diese Ausnahme etwas, was die Juden verstehen würden, vielleicht was es nur in der jüdischen Kultur gegeben hat. Und was meinen sie damit? Wisst ihr noch, wie Josef festgestellt hat, meine Verlobte ist schwanger? Und was wollte er tun? Er wollte sie heimlich wegtun, aber er wollte sich von ihr scheiden. Er wollte sie wegtun. Das ist Sprache, die gebraucht wird als sich scheiden lassen. Für verlobte Menschen in der jüdischen Kultur unterbrach man nicht einfach eine Verlobung, man musste das formell machen. Man hat ihr dann auch eine Schrift gegeben und hat dann formell die Verlobung gebrochen. Nun, im Alten Testament kann man auch davon lesen, dass eine verlobte Frau, die dann schwanger war, ja, gesteinigt wurde. Sie wurde getötet in der Gesellschaft. Wenn sie außerhalb einer Stadt war, wird davon ausgegangen, sie hat ihre Stimme erhoben, sie hat geschrien, aber niemand war in der Nähe. Das wollte sie nicht. Okay, in so einer Situation wird sie für schuldfrei erklärt. Aber war sie in der Stadt, dann geht man davon aus, dass sie Komplize war, dass sie mitgemacht hat, dass sie nicht dagegen war. Sie hätte schreien sollen, sie hat es nicht gemacht, also ist sie mitschuldig. Und in der Situation, in der Kultur hat man diese Frau nicht länger leben lassen. Aber weil das nicht immer praktiziert wurde, hat man die Verlobung unterbrochen. Man hat in der Regel nicht so eine Frau geheiratet. Und es war ja etwas Ungewöhnliches, dass Josef sie doch zu sich als Frau nahm. Und Gott hat ihm erklärt durch einen Engel, fürchte dich nicht, Josef, Maria, deiner Frau, zu heiraten, also zur Frau zu nehmen, denn das, was in ihr empfangen wurde, ist vom Heiligen Geist. Und dann verhielt er sich nach dieser Aussage des Engels. Aber In Matthäus Kapitel 19 gebrauchen die Menschen dieses seine Frau wegtun oder sich von seiner Frau scheiden. Sie gebrauchen die genau selben Worte, um zu beschreiben, um die Ehescheidung zu beschreiben. Das heißt, es bedeutet nicht nur das. Es kann auch das bedeuten, deine Verlobte gehen zu lassen. Aber es kann auch bedeuten, dass ein Ehemann seine Ehefrau, dass ein Ehemann sich scheiden lässt von seiner Ehefrau nach Matthäus 19. Obwohl diese Erklärung, dieser Versuch, das zu erklären, plausibel sich anhört, denke ich nicht, dass es nur das bedeutet. Sonst hätten sie das Wort nicht in Matthäus 19 auch gebraucht für Ehescheidung. Eine andere Möglichkeit, die auch einen jüdischen Charakter hat, ist, man erklärt, die Juden kannten sich in dem Gesetz Mose aus. Und sie wussten, es gibt nicht erlaubten Ehen. Und dann sagen sie, wenn jemand doch jemand geheiratet hat, den er nicht hätte heiraten dürfen, dann würde die Ehescheidung erlaubt sein, weil sie sich hätten sowieso nicht heiraten dürfen. Versteht ihr, was ich meine? Sagen wir, nun nachdem das Gesetz gegeben wurde. Ich rede jetzt nicht von Abraham, okay, weil Abraham seine Schwester, seine Halbschwester geheiratet hat. Aber nachdem das Gesetz Mose gegeben wurde, durfte man nicht mehr nahe Verwandten heiraten. Das Gesetz verbietet übrigens nicht, dass Cousins und Cousinen sich heiraten. Das Gesetz Mose verbietet das nicht. Ich sage nicht unbedingt, dass das zu empfehlen wäre, aber nach der Bibel ist es nicht verboten. Aber sagen wir, eine zweite Frau deines Vaters. Wenn der Vater stirbt, dürftest du sie nicht heiraten. Deine eigene Schwester und deine Tante, die Schwester deines Onkels, da dürftest du nicht, Entschuldigung, die Ehefrau deines Onkels dürftest du nicht. Okay, sagen wir, du würdest es doch tun. Die Menschen, die diese Stelle so auslegen, sagen, er hätte seine Tante nicht heiraten sollen, also ist es angebracht, er lässt sich von ihr scheiden. Und das würde das sein, was Matthäus damit meint. Also Jesus hat es schon gesagt, aber man findet es nur in dem Evangelium des Matthäus, weil es sich darauf bezieht. Ich glaube, das ist 3. Mose, wollte sagen 22. 3. Mose 8 oder 18. Okay, 3. Mose 18 ist das. Die Verse 7 bis 19. Für die die Bibel gelesen haben, die Rede ist da davon, dass man die Blöße eines anderen Menschen aufdeckt. Das ist euphemistisch für den Beischlaf. Und das setzt voraus, dass diese Menschen dann auch verheiratet sein würden. Okay, tut mir leid, dass es manchmal Dinge gibt, die, worüber man spricht, ja, unangenehm sind. Aber die andere Möglichkeit ist, oder eine andere, es gibt bestimmt andere auch, aber Porneia bedeutet einfach sexuelle Sünde, und sexuelle Sünde ist das, was eine Ehe wirklich schwierig macht, sagen wir so, und in manchen Situationen gar unmöglich. Und sie sehen darin dann Erlaubnis, dass wenn ein Ehemann oder eine Ehefrau nicht bußfertig sind oder nicht bereit sind, ihr Verhalten in Einklang zu bringen mit dem heiligen Maßstab der Schriften, dass das ein Grund wäre, sich von seinem Ehepartner scheiden zu lassen. Nicht zwingend nötig. Also Gott möchte nicht, dass jemand sagt, ach gut, jetzt habe ich einen Anlass. Ich habe meinen Partner oder meine Partnerin bei irgendeiner sexuellen Sünde ertappt und das ist mein Freibrief, ich lasse mich scheiden und ich darf jetzt eine andere heiraten oder einen anderen. Gott legt sehr viel Wert bei der Vergebung. Gott möchte, dass Menschen versuchen, die Vergebung zu suchen, sich versöhnen zu lassen und das Beste aus einer nicht optimalen Situation zu machen. Und wenn jeder, der einer sexuellen Sünde schuldig ist, seitdem er oder sogar davor, bevor er geheiratet hat, wenn in jedem Fall die Ehe annulliert wäre oder ja rückgängig gemacht sein würde, dass es Ehescheidung geben würde, dann würden sehr, sehr viele Ehen leider nicht mehr existieren. Das ist nicht ein Befehl dazu, dass man sich so verhält. Brecht die Ehe oder lasst euch scheiden. Aber es gibt Situationen, die wirklich sehr, sehr schwierig sind. Und ich werde jetzt, das ist vielleicht ein Wagnis, aber ich denke, dass in Matthäus 5 und Matthäus 19 ein bisschen Freiraum gelassen wird für diese Eventualität, für diese Möglichkeit, dass ein Mensch nicht verpflichtet ist, in einer Ehe zu bleiben, wenn gegen ihn gesündigt wird, dermaßen. Okay, vielleicht halte ich kurz an, ich hole ein bisschen Luft und ich gebe euch die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Gibt es vielleicht Fragen oder Ansichten? Ja, bitteschön. Also ich möchte vorsichtig sein, aber ich glaube, dass du schon recht hast, wenn das den Juden erlaubt sein würde, würde es auch uns erlaubt sein. Aber die Frage ist, was hat es denjenigen in der Kultur und in der Zeit und in dem ja kulturellen Kontext oder Zusammenhang bedeutet? Weil wir dürfen, oder was wir meiden wollen, wir wollen nicht Worte, die in der Kultur diese Bedeutung hatten, anders auslegen, als sie gemeint wurden. Sagen wir, und ich stelle es nur in den Raum, sagen wir, Gott hätte eigentlich gemeint, unerlaubte Ehen dürfen geschieden werden, alle anderen nicht. Wenn er das gemeint hätte und wir dann sagen würde, Ehescheidung ist erlaubt, aber wir deuten das anders oder legen das anders aus, als es gemeint wurde in der Zeit und in der Kultur, dann würden wir der Schrift Gewalt antun. Also ich habe leider nicht gesagt, dass ich diese Auslegung unerlaubten Ehen für die richtige Auslegung halte. Ich würde mich nicht so festlegen. Und ich habe aber in Bezug auf die andere Auslegungsmöglichkeit, die hatte mit der Verlobung zu tun, mit Untreue in der Verlobungszeit. Die habe ich aber nicht akzeptiert. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Wenn Sie gemeint hätten, nur Ehebruch, dann hätten Sie das Wort Moichao gebrauchen können. Das ist ein Begriff, der sich bezieht auf Ehebruch. Aber nein, der Heilige Geist und Jesus, Matthäus, okay, haben dieses Wort Porneia gebraucht und dieser Begriff ist breiter als nur Ehebruch. Aber ja, ich teile deine Meinung. Wir wollen nicht sagen, es gab Regeln für die Juden, die aber nicht für uns anwendbar wären. Ja, okay, gut. Dann nehmen wir die Zeit. Es ist okay, wir können das. War es 3. Mose 18? Ich schau mal, ja. Die Verse 7 bis 19. Weißt du, ich möchte das nicht laut vorlesen, aber ich möchte, dass du das mit eigenen Augen siehst. Wenn du 3. Mose 18 aufschlägst und ab Vers 7 bis 19, glaube ich, liest, wirst du sehen, was ich damit meine. Es gibt nur Dinge, die man nicht unbedingt vor allen Ohren laut sagen möchte. Gute Frage. Bleiben wir dann bei dieser Frage. Ich möchte schon sagen, dass in Israel, und das ist Gottes Volk, und Gott hat ihnen das Gesetz gegeben, hat es sehr strenge Regeln gegeben für die sexuelle Reinheit. Zum Beispiel, wenn ein Mann Verdacht hatte, dass seine Ehefrau vor der Ehe nicht rein war, aber das wusste er nicht, bevor er sie geheiratet hat, dann durfte er sie entlassen. Also das ist eine Situation, wo die Bibel sagt, ein Mann durfte seine Frau, nachdem er sie geehelicht hat, entlassen. Aber das war ein sehr schwerer Vorwurf, denn das hat dann auch die Eltern der Frau, die sie als reine Braut verkauft haben, das hat sie mit einbezogen und sie waren sozusagen ja Verfälscher quasi. Sie haben ihre Tochter mit ihm verheiratet, obwohl sie nicht eine Jungfrau war. Und dann hat er das ihnen unterstellt, dann gab es Beweise, gab es Beweismaterial und sie konnten zu den Richtern gehen und sagen, Moment einmal, nicht so schnell, unsere Tochter war jungfräulich und hier sind die Beweise dafür. Auch in dieses Thema will ich nicht eingehen, in Detail, aber das hat es gegeben und ich glaube, das war in 4. Mose Kapitel 5. 4. Mose 5. Und wenn ein Mann seine Frau verdächtigt hatte, dass sie ihm untreu war in der Ehe, hat es auch ein System gegeben, wobei man feststellen konnte, ob die Frau ihm treu gewesen war oder untreu. Das Wasser des Neides oder so etwas hat es gegeben. Und sie durfte dann ihre Unschuld unter Beweis stellen. Und was eigentlich auch eine Gnade war. Denn du willst ja nicht mit der Verdächtigung eines Mannes leben, ohne deine Unschuld beweisen zu können. Ich gebe euch ein plastisches Beispiel. Das habe ich erst letzte Woche gehört. Aber es gab eine Frau, ich kann euch nicht sagen, in welchem Land, vielleicht war es USA. Aber ihr Ehemann hat ihr des Ehebruchs beschuldigt, weil sie, nachdem sie 3 weiße Kinder zur Welt gebracht hat, ein schwarzes Kind zur Welt gebracht hat. Was soll denn ihr Mann denken? Denn er war weiß und sie war weiß. Und das vierte Kind war schwarz. Ja, gut, natürlich hat er ihr nicht geglaubt, als sie gesagt hat, sie war ihm treu. Aber sie bestand darauf. Und er wollte nicht mit ihr zusammenleben, weil sie ihre Schuld nicht zugab und so weiter. Und dann endlich sagte er, okay, sie besteht darauf, dann will ich endlich die Ruhe haben, wir lassen einen Gentest machen. Wir gehen zu meinen Eltern, und ich weiß nicht, ob zu ihren Eltern, und er ging dann zu seinen Eltern und sagte, ich möchte endlich meine Ruhe haben, ich möchte endlich die Beweise haben. Und sie kamen ihm zuvor und sagten, das ist nicht nötig, wir haben etwas zu beichten. Er war ein uneheliches Kind, und zwar von einer weißen Frau, seiner Mutter, und von einem schwarzen Mann. Aber das haben sie ihm nie gesagt und es ist immer gut gegangen. Dreimal hintereinander bekam er weiße Kinder, nur bei dem vierten Kind war es schwarz. Und dann hat er sich bei seiner Frau entschuldigen wollen. Und sie akzeptierte seine Entschuldigung, aber sie war nicht willens, nachdem sie gedemütigt wurde und so schwer verletzt wurde von ihm, missverstanden wurde von ihm, ihn wieder zu heiraten oder mit ihm zu leben. Das ist ein Beispiel aus unserer Zeit, aus der Welt und nicht unbedingt von Christen. Aber ich sage das nur, dass in der jüdischen Situation die Jungfräulichkeit sehr, sehr wichtig war. Und ich glaube, dass sie natürlich auch Gott wichtig ist. Denn Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe ist in Ehre zu halten und auch das Ehebett soll dann in der Ehe unbefleckt gehalten werden. Das heißt nicht Josefs Ehen, falls ihr davon gehört habt. Selbst Josef wusste nichts davon. Denn er hatte andere Kinder mit Maria. Nachdem Jesus zur Welt kam. Aber dann die zweite Hälfte. Hebräer 13, Vers 4. Die Unzüchtigen, das ist das breitere Wort, und die Ehebrecher, das hat mit Seitensprünge zu tun. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Gott wird solche richten. Übrigens, ich weiß, dass die Sündhaftigkeit von Ehebruch biblisch zu beweisen einfacher ist. 2. Mose 20, 5. Mose 6. Du sollst die Ehe nicht brechen oder du sollst ja nicht Ehe brechen. Aber wie ist es dann mit Sexualität oder sexueller Aktivität vor der Ehe? Hier steht in Hebräer 13, Vers 4, Unzüchtigen. Und das ist mehr als nur Ehebruch, das ist auch sexuelle Sünde vor der Ehe. Dass Menschen sich scheiden würden, das war klar. Und dass Menschen Geschiedene heiraten würden, davon ging man auch aus. Ich nenne zwei Stellen oder drei Stellen jetzt zum Schluss. Priester, weil sie besonders heilig waren, sie taten heilige Dienste, durften nur Jungfrauen heiraten. Ich glaube, ich habe die Stelle nicht gefunden. Ich glaube, sie konnten die Ehefrau eines verstorbenen Priesters heiraten. Aber eine geschiedene Frau durften sie nicht. Das findet man in 3. Mose 21. Das mit der Jungfräulichkeit ist Vers 7 und das mit der geschiedene Frau ist Vers 13. 3. Mose 21, die Verse 7 und 13. Und die andere Stelle, die ich nennen wollte, ist 5. Mose 22 und das sind die Verse 19 und 29. Und zwar hieß es da expressis verbi, dass ein Mann seine Frau nicht scheiden durfte, sich nicht scheiden lassen durfte. Also 5. Mose 22, Vers 19 und Vers 29. Wenn ein Mann sexuellen Verkehr hatte mit einer Frau vor der Ehe und der Vater dieser gedemütigten Frau, jungen Frau, erlaubte ihm, seine Tochter zu heiraten, musste er ein Happen Geld bezahlen als Strafe, durfte sie heiraten, durfte aber danach nie wieder, also er durfte sie nie entlassen. Er musste mit ihr verheiratet bleiben, bis er oder sie starb. Und so ähnlich war es in Vers 29. Ich hoffe, dass niemand aber entmutigt weggeht. Wir setzen uns schon mit einem sehr schweren Thema auseinander. Aber es ist gut, dass wir das machen, sonst ist es immer, ja, wie fühlst du dich? Also, was meinst du dazu und so weiter? Nein, die Bibel gibt uns schon Wahrheit und wir werden hoffentlich nur noch einmal darüber sprechen, vielleicht nächste Woche, genau. Und wir werden dann uns mit 1. Korinther 7 auseinandersetzen.